Ja, bei uns ist der David wieder zu Gast und wir wollen jetzt in den Tagen vor der Mitgliederversammlung der Fortuna noch einmal einen kleinen Blick auf die Geschäftszahlen der Fortuna richten, damit wir und damit ihr alle da auch top informiert hingehen könnt, gerade wenn ihr so wie wir aus unserem Podcast da vielleicht nicht die allergrößten Experten seid, wenn es darum geht, sich so eine Bilanz anzuschauen. Ja, erstmal herzlich willkommen, David. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Lukas, Jan und Tim.
Ja,
Freut mich
danke.
sehr, dass ich wieder meine Gedanken dazu teilen kann, weil mein Ziel wäre auf jeden Fall, dass wir alle einen noch besseren Blick dazu bekommen.
Ja, dann hoffen wir, dass wir dafür sorgen können, dass wir da vielleicht alle etwas erhellter rausgehen heute. Ja, ich glaube, das, was ja so als allererstes irgendwie auffällt, ist, wenn man sich anschaut, wie die Fortuna in den letzten Wochen kommuniziert hat, ist, dass man, bevor die Geschäftszahlen rausgegeben wurden, man zuerst an die Presse gegangen ist mit einer Pressemitteilung und da halt schon so ein bisschen versucht hat, ja, die Berichterstattung der Presse in so eine bestimmte Richtung, ja, vielleicht sogar zu beeinflussen. Wie hast du das wahrgenommen, David?
Ja, das ist auch auf jeden Fall meine Wahrnehmung. Also ich habe mir das extra nochmal in Vorbereitung runtergeschrieben, wie es passiert ist. Am 8.10. haben wir eine E-Mail bekommen und das war auch gleichzeitig die Pressemitteilung der Fortuna. Und die Überschrift war: Fortuna blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/24. Und diese Pressemitteilung ist meine Einschätzung, hat auch den erwünschten Erfolg bekommen, weil die Rheinische Post hat das aufgegriffen und auch die Bild-Zeitung. Und die Bild-Zeitung hat wahrscheinlich, wie man das von Boulevard-Zeitungen kennt, das emotional aufgeladen, also geschrieben: Finanzchef Hovemann jubelt, Fortuna schreibt wieder schwarze Zahlen. Die Rheinische Post, nach meiner Einschätzung, hat das eher nüchtern beschrieben, hatte aber auch einen Meinungskommentar, also abgegrenzt in der Meinungssektion und sagte: Die Jahresbilanz könnte für Fortuna der finanzielle Wendepunkt sein. Also ich würde sagen, wenn ich diese zwei Beispiele nehme, ist das sehr positiv gelaufen. Mein Kritikpunkt an der Kommunikation ist, also am 8.10. bekommen wir diese Pressemitteilung, aber wir haben noch gar nicht den Abschluss mit allen Zahlen, sondern wir haben schon eine qualitative Bewertung. Und am 11.10. ist dann das Mitgliederforum. Und auch da ist mein Kritikpunkt, dass es nicht auf Augenhöhe passiert, weil wieder die Mitglieder nicht alle Zahlen vorliegen haben, um dann kritisch nachzufragen. Und am 4.10. bekommen wir dann die Einladung als Mitglieder. Und auf Seite 4 der Einladung finden wir dann die Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung. Und meine Einschätzung auch hier ist, dass das nicht so prominent kommuniziert worden ist, dass wir dann die Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung einsehen können, wie jetzt beispielsweise die Pressemitteilung. Und den vollen Finanzbericht, also wo wir nicht nur die Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung haben, die kam am 30.11. Und auch da habe ich zumindest nicht wahrgenommen, dass das aktiv kommuniziert worden ist. Und das ist unterm Strich meine Kritik an der Kommunikationsstrategie.
Also wir haben jetzt quasi im Oktober, erst kommt die Pressemitteilung am 8., dann Mitgliederforum, dann so ein bisschen was, dann wird der Vertrag verlängert und dann am Ende des Monats kommt man das gesamte Bericht. Ich meine, wir haben ja über Hovemanns Verlängerung auch schon ge gesagt, dass wahrscheinlich die Verlängerung an sich nicht das Problem ist, sondern auch hier der Zeitpunkt vor der Mitgliederversammlung, dass der Aufsichtsrat da quasi schon überhaupt nicht das Podium der Mitgliederversammlung nutzen kann, auch wenn der Mitgliederversammlung natürlich per Statuten kein Recht hat oder da Einfluss zu nehmen. Aber natürlich kann man eine Aussprache nutzen, die aufgrund des dann danach erst veröffentlichten Finanzberichts ja passieren kann. Und in den wollen wir ja heute mit dir dankenswerterweise auch hineingucken. Weil das, also ich will nicht sagen, ich will jetzt erstmal meinen Eindruck geben, dann gehen wir vielleicht mal weiter. Wenn ich diesen Finanzbericht lese, dann sieht man ja erst die Einnahmen und dann denkt man sich ja krass. Und irgendwann fängt man eigentlich an zu denken, warum sind das eigentlich nur 500.000 plus? Und das ist so eine Frage, die ich jetzt hier am Einstieg stelle. Warum ist diese Zahl so niedrig? Und vielleicht schaffen wir es in den nächsten Minuten, uns dem zu ernähren, warum es eigentlich so, also man liest von wahnsinnigen Steigerungen in der Einnahmenseite, und das werden wir ja sicherlich auch gleich durchgehen. Und am Ende sind es halt dann nur in Anführungszeichen 500.000, die dann positiv stehen.
Ja, vielleicht, was ich noch ergänzen sollte, ist, dass wir überhaupt Mitgliederforum haben, das ist natürlich positiv. Mhm. Und meine persönliche Meinung ist, dass in einem Verein auch der Finanzaufstand sogar die Aufgabe hat, so ein Mitgliederforum zu machen. Also mein Wunsch wäre an unseren Finanzvorstand, dass er vielleicht noch mehr in Richtung dieser Transparenz geht und dass vor allem die Kommunikation dann auf Augenhöhe passiert. Und das kann nach meiner Einschätzung nur passieren, wenn wir sehr transparent, offen und ohne Fachbegriffe kommunizieren, weil wir alle unterschiedliche berufliche Hintergründe haben. Und der eine braucht ein bisschen mehr Zeit, das zu verstehen, weil er einfach einen anderen Job hat. Ich bin ja zufällig im Finanzbereich, deswegen kann ich mir das alles erschließen. Aber ein weiterer Kritikpunkt von mir ist, dass man die Kommunikation noch einfacher und verständlicher gestalten kann, damit wir alle auf einer Ebene kommunizieren können. Weil das Schlechteste ist, was passieren kann aus meiner Sicht, ist, dass wir sagen, das oder das ist so passiert und du verstehst das sowieso nicht. Das ist zu kompliziert, du kennst dich da nicht aus. Und ich habe jetzt, das ist Hörensagen, muss ich sagen, aber ich habe gehört, einmal wurde die Frage gestellt, wie wäre eigentlich der Abschluss, wenn nicht mehr der Cholles-Transfer in den Geschäftsbericht fallen würde. Und ich habe gehört, die Antwort wäre gewesen, dass man das so nicht beantworten kann, weil es ein volles Geschäftsjahr ist. Ich muss aber sagen, dass ich diese Frage extrem berechtigt finde. Mhm. Und manchmal hilft es ja auch nicht tief in der Finanzwelt zu sagen, sondern einfach zu fragen, wie ist das und das eigentlich? Vielleicht ist das eine Frage, die man leicht erklären kann, warum das nicht relevant ist, aber vielleicht trifft man genau den springenden Punkt. Und das ist für mich einer der springenden Punkte, dass der Cholles-Transfer in diesem Geschäftsbericht schon inkludiert worden ist.
Ja, so wollen wir das ja auch heute handhaben. Naiv und kritisch nachfragen.
Ja, kann man denn wirklich vielleicht so mit, so auf den ersten Blick irgendwie wirklich sagen, was so die Hauptpunkte sind, warum die Einnahmenseite nicht viel stärker halt ausschlägt am Ende ins Positive, als man das eigentlich erwarten könnte, wenn man halt in einem Jahr 35% Umsatzsteigerung hat. Also das ist ja wirklich eigentlich eine enorme Zahl. Da würden sich viele Unternehmen, glaube ich, wünschen.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch positiv. Also es ist auf gar keinen Fall alles schlecht oder alles sehr gut. Ich beziehe mich jetzt auf die Pressemitteilung, die man ja auch noch online abrufen kann. Und da wird ja erstmal eingeordnet, dass das ein sehr positives Jahresergebnis ist. Was mir auch aufgefallen ist, ehrlicherweise kritisch, bei der Zusammenfassung des Mitgliederforums wurde gesagt, also als man nochmal rekapituliert ist, was da passiert ist, dabei ging es nicht nur um die positiven Finanzkennzahlen. Also das ist alles eine positive Beschreibung unseres geschäftlichen Abschlusses. Das ist ja immer zum Ende Juni, die ich so nicht kenne aus der Finanzwelt. Also auch vielleicht hat jemand der Zuhörer Aktien, und wenn man dann hört, was ist im Geschäftsjahr passiert, dann ist das sehr untypisch, dass man die Entwicklung sehr emotionalisiert, weil man sonst dann tatsächlich schon ein Gefühl hat, dass da vielleicht doch was im Argen ist, sondern eher sehr nüchtern. Also eigentlich klassischerweise ist der Finanzvorstand ein sehr nüchterner Mensch und der Vorstand, der Gesamtvorstand oder der Vorsitzende ist dann eher jemand, der nach vorne geht und wachsen möchte. Und im Zusammenspiel beider Positionen wird man das Beste fürs Unternehmen oder vielleicht für den Verein erreichen. Also was im ersten Schritt mir auffällt, ist, die Pressemitteilung ist emotionalisiert, also ein positives Ergebnis. Dann wird hier von einer sportlich erfolgreichen Saison, das ist ja mehr als verdient, das so zu beschreiben. Aber dann kommt als zweiter Grund für das erfolgreiche Geschäftsjahr aufgrund von mutigen Entscheidungen. durch die strategische Neuausrichtung bei Fortuna für alle. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Wertung. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber für mich ist das eine Wertungsdiskussion, die jetzt nicht objektiv mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Dann würde ich jetzt auf drei Punkte eingehen in der Pressemitteilung. Einmal, wie du richtig sagst, geht es um die Umsatzsteigerung von 35%. Hier wird dann genannt der sportliche Erfolg, Transfereinnahmen, Erträge aus dem DFB-Pokal und aber auch im Zuge der Neuausrichtung Fortuna für alle. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, also wir reden ja nur über objektive Fakten, die allen zugänglich sind. Also wir alle haben die gleiche Informationsbasis. Das Einzige, was ich mache, ich tippe mir die Zahlen nochmal ab. Also das sollten wir vielleicht auch in der Diskussion, ja, wir vertun, beherzigen, nur auf objektiven Fakten zu diskutieren. Was sind die größten Steigerungen im Umsatz? Das sind die Transfereinnahmen natürlich. Es sind 7,7 Millionen. Das ist mit Abstand der größte Effekt. Der hier aber nicht als erstes genannt wird, das wäre klassische Finanzmarktkommunikation. Der zweite Effekt sind die Fernseheinnahmen. Die sind ja eigentlich getrieben auch durch den DFB-Pokal. Das ist, denke ich, auch noch im Rahmen, wie man das kommunizieren kann. Das ist 5,6 Millionen mehr. Und dann sind es die Zuschauer mit 3,9 Millionen. Bei den Zuschauern muss man auch sehen, dass wir auch eine signifikante Steigerung der Kosten haben. Leider. Nur das wäre für mich eigentlich eine klassische Kommunikation. Einnahmen durch Transfer, Fernsehen und dann Zuschauer. Was hat jetzt am meisten gesteigert? Die Kosten. Hier wird ja auch gesagt durch 24%. Und als erster Grund wird in der Pressemitteilung genannt die allgemeine Inflation. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das der wichtigste Punkt ist, sondern ich bin eher der Meinung, das sind andere Punkte. Bei der erste Punkt, der die Kosten steigern lässt, das sind die Transferkosten. Die sind um 5,1 Millionen gesteigert worden. Das hört sich jetzt, glaube ich, sehr schlimm an im ersten Moment. Ich gehe sehr stark davon aus und so ist es auch kommuniziert im Jahresabschluss und da hat man keine Freiheit gerade zu lügen. Der wird extern geprüft. Da wird auch genannt, es geht da um den Transfer Christoph Tschollis. Also hier haben wir wahrscheinlich diese Beteiligung von anderen Vereinen, Berater und so weiter. Die Transferkosten sind um 5,1 Millionen gesteigert worden. Das ist der größte Effekt. Dann der zweitgrößte ist der Spielbetrieb. Spielbetrieb ist eng verknüpft mit den Zuschauern. Da muss ich sagen, das ist etwas, was wir, glaube ich, alle im Blick halten sollten, wo ich nicht dran gedacht habe. Nämlich, wir haben ja bei den Fortuna für alle Spiele eine größere Auslastung und gar keine Einnahmen. Jetzt zum Glück ja, werden wir ein bisschen beteiligt hier und da. Aber es ist schon sehr auffällig, dass die Kosten für den Spielbetrieb, also alles rund ums Stadion, sehr stark steigen jetzt in den letzten 2 Jahren und jetzt in diesem Geschäftsjahr um 3,6 Millionen. Da hatte ich ja eben gesagt, die Zuschauereinnahmen sind um 3,9 Millionen gestiegen und die Kosten dafür um 3,6. Da bleibt netto dann leider nicht mehr so viel von diesem positiven Effekt. Und der dritte Effekt, der unsere Kosten steigern lässt, das ist der Personalaufwand. Und das ist etwas, was ich nirgendwo klar gelesen habe. Hier könnte man sagen, ja, aber damit ist ja auch die Inflation gemeint. Das wäre ein faires Argument. Aber die 3,5 Millionen können nicht nur mit Inflation erklärt werden. Und das sehe ich kritisch, weil das gehört für mich zur Transparenz. In der Pressemitteilung wird dann auch die Corona-Hilfe genannt. Da bin ich mir nicht sicher, ob das 1,7 Millionen sind, wie von der Bild-Zeitung berichtet, weil überall wird von rund 2 Millionen oder fast 2 Millionen gesprochen. Also das wäre ungefähr der Bereich. Der letzte Punkt zur Pressemitteilung von meiner Seite ist der strategische Fokus auf nachhaltiges Wachstum. So ist die Überschrift. Und hier wird über digitale Infrastruktur und das Nachwuchsleistungszentrum gesprochen, sowie Mädchen- und Frauenfußball. Das sieht, denke ich, fast jeder positiv, ich zumindest sehr stark, weil wir ja ein Verein sind, der sich für alle einsetzen sollte. Nur ist das die einzige Personalposition, wo es keine Erhöhung gibt. Und alle anderen Kostenpositionen in diesem Bereich, da sind nämlich auch kaum eine Veränderung, also Erhöhung wahr. Also der Personalaufwand steigerte sich um 3,5 Millionen in allen Positionen, außer sogenannte andere Fußballmannschaften. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann eine adäquate Kommunikation ist.
Also, wenn ich mir das so durchlese, erstmal danke für diese Zusammenfassung, dann denke ich ja schon, dass all das, was an Umsatzsteigerungen erfolgt ist, nur möglich war dadurch, dass die letzte Saison so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Also, dass sie im Prinzip ein sportlich bis zum letzten Ende, also auch noch inklusive eines zusätzlichen Relegationsspiels, runde Sache bis zum finalen Ende war. Das heißt, wäre das alles nicht eingetreten und wäre man im DFB-Pokal nicht so weit gekommen, dann hätte man ja wahrscheinlich ein deutlich größeres Minus noch als im letzten Jahr jetzt zu erwarten gehabt.
Ja, das ist eine faire Einschätzung. Da muss man natürlich einordnen. Ich bin ja auch eher aus dem Finanzbereich, deswegen eher tendenziell, glaube ich, nüchtern und weniger risikoreich. Man könnte dagegen halten, wenn wir nicht so viel investiert hätten, in Gehälter sind es ja vor allen Dingen, wären wir gar nicht so erfolgreich gewesen, hätten gar nicht diese Einnahmen generiert. Das ist, denke ich, ein fairer Punkt, den wir einordnen müssen. Aber das Fazit bleibt das gleiche. Also wir haben diese 0,6 Millionen Jahresüberschuss, aber die kommen im Wesentlichen durch diesen Transferüberschuss. Da habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich nehme alle Einnahmen. Also das sind 11,3 Millionen. Wer steckt dahinter? Da müssen wir auch nicht Rätsel raten, wie es ja teilweise passiert, sondern das steht also im Geschäftsbericht, beziehungsweise wir können es von der Zeitperiode abgrenzen. Das sind Netto, Clara und Scholles. Und dagegen stehen Kosten von 6,3 Millionen. Aber wir bezahlen immer um die 1 Million oder 1,2 Beraterkosten jedes Jahr. Das ist doch ungefähr so in dem Bereich, was man erwarten kann bei unserem Gehaltsniveau. Also habe ich die 1,2 rausgenommen und dann gesagt, wir haben einen Netto-Transferüberschuss von 6,2 Millionen. Und diese 6,2 Millionen stehen im Verhältnis zu unserem ganzen Jahresüberschuss von 0,6 Millionen. Also man sieht, wie wichtig es war, zum Beispiel Scholles noch einzurechnen, der laut Pressemitteilung am 4.7. gewechselt ist, offizielle Fortuna-Pressemitteilung, aber bereits im Jahresabschluss, und da ist der Stichtag 30.06. Schon eingerechnet war. Auch da, das wird kein Betrug sein, wie gesagt, da gibt es einen dritten externen Prüfer, aber es ist schon auffällig. Und deswegen hat mich eigentlich diese Frage von Hörensagen, von diesem Fortuna-Fan im Forum, hat mich sehr gefreut, zu fragen, was wäre eigentlich, wenn der Scholles nicht eingerechnet worden ist. Und das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich bin mir fast sicher, dann hätten wir einen Verlust gehabt. Und dann wären wir im Bereich von sehr knapp positives oder negatives Eigenkapital, was wir ja alles verhindern wollen, weil wir dann in DFL-Regularien fallen und weniger Freiheitsgrade haben.
Das ist genau der Punkt. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Kosmetik für die Fans. Das hat ganz konkrete Folgen, wenn die Fortuna quasi den Solis-Transfer nicht noch wahrscheinlich budgetiert vorzieht, auch wenn er vertragsrechtlich vielleicht wenig später passiert ist. Das ist nicht nur für eine schöne PR und damit auf der Mitgliederversammlung alle klatschen, sondern das ist wichtig auch für den Verein.
Es ist sehr wichtig, ein positives Eigenkapital zu haben, weil wir sonst nach DFL-Statuten einen Gewinn erwirtschaften müssen, mindestens 10% vom Defizit. Das macht es dann sehr schwierig zu wirtschaften. Da würde ich als Beispiel nehmen, Schalke, wir wissen, was diese Saison passiert ist. Hertha BSC, die müssen auf ihren besten Stürmer kurzfristig verzichten, einfach weil die schon in solchen Regularien sind. Nürnberg konnte sich jetzt frei schwimmen durch zwei große Transfers. Nun, das würde ja den Rahmen noch mehr einschränken. Was ich sagen muss, für die DFL interessiert sich wiederum nicht für den 30.06., sondern für den 31.12. Das ist ein Jahresabschluss, den wir alle nicht sehen. Das heißt, fairerweise jetzt den noch zum 30.06. zu machen, da wäre meine Einschätzung, den würde man eher machen für die Presse und für die Mitglieder, weil im 31.12. wäre ja auf jeden Fall mit drin. Ich muss nur sagen, ich habe ja jetzt gesagt, wir starten mit diesem 0,6 Millionen Jahresüberschuss. Würde davon sagen, also ungefähr 6,2 Millionen sollten wir davon den Transferüberschuss zurechnen, also die Einnahmen und die Kosten zusammengeschoben. Aber wir haben ja auch fast 2 Millionen, ist das Zitat vom Hovemann aus dem Geschäftsbericht, an Corona-Rückstellungen gebildet. Das ist ja auch ein Sondereffekt. Die 1,7 Millionen sollten wir dagegen rechnen. Und dann würde ich sagen, sind wir bereinigt ohne Transfer, ohne Corona-Rückstellungen sind wir bei knapp minus 4 Millionen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Transferüberschüsse nicht zum Geschäft gehören. Das könnte man ja direkt als Gegenargument bringen. Aber es zeigt, dass wenn wir diese Kostenstruktur halten, dass wir nachhaltig, und das war ja, falls ihr euch erinnert, immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, da sehe ich Gefahr. Da sind wir, nach meiner Einschätzung, sind wir da. Wir müssen einen großen Transferüberschuss erzielen, jedes Jahr, um die Kostenstruktur zu halten. Ist es nach meiner Einschätzung die objektive Wahrheit. Und wir kommen ja auch in einem Jahr mit sehr viel sportlichem Erfolg. Und leider durch diesen unsäglichen Sportwelt-Deal, den wir immer mitschleifen, wissen wir auch genau, wie viel wir im DFB-Pokal verdient haben. Nämlich 3,5 Millionen, nur TV. Die Prämien, das kann ich alles nicht einrechnen. Nur davon mussten wir auf 15% wieder in die Sportwelt abgeben. Und wenn wir jetzt nur die Einnahmen aus dem Pokal nochmal abziehen, das sind 3,5 Millionen, dann wären wir ohne den DFB-Pokal bei minus 7,4 Millionen. Also die 3,9 ohne Transfer und ohne diesen Corona-Effekt und 7,4, wenn man den Pokalerfolg rausrechnet. Es sind beides keine Zahlen, die im Geschäftsbericht stehen sollten. Das rechnet aber, also in der Finanzwelt, jeder würde ausrechnen, was ist eigentlich ein nachhaltiger Gewinn oder Verlust eines Unternehmens. Wir sind hier in der Vereinswelt. Deswegen macht es schon sehr Sinn, Sondereffekte rauszurechnen und ein Gefühl zu bekommen, was ist eigentlich nachhaltig da.
Nochmal vielleicht eine kleine naive Frage. Kann man dann auch eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir in Zukunft auch immer weiterhin auf Transfererlöse im mittleren einstelligen Millionenbereich angewiesen sind, kann man das irgendwie auch dadurch bestätigt sehen, dass man ja jetzt irgendwie auch schon verkündet hat, dass man im Grunde für das nächste Geschäftsjahr mit einer schwarzen Null zu planen scheint und wir eben auch schon wissen, was da irgendwie an Einnahmen ja auch mittlerweile eigentlich schon wieder reingekommen ist. Also klar, wir müssen Einnahmen aus dem DFB-Pokal komplett abziehen, da können wir leider gar nicht mit planen. Aber dann gibt es ja eben den Verkauf von Autanaka, es gibt den Verkauf von Yannick Engelhardt, wo man ja schon direkt am Anfang des Geschäftsjahres sehr viel Geld in die Kassen gespült hat. Das ist dann natürlich darin schon eingeplant. Also es kann sich natürlich ja super viel ändern, je nachdem, auf welchem Tabellenplatz man steht während der Saison, wo man abschließt. Das ist super volatil, aber trotzdem sehen wir ja eigentlich an dieser Planung, dass diese Rechnung eigentlich genau aufgeht. Auch wenn man natürlich da noch ein bisschen Glück haben könnte, weil ja, glaube ich, diese Corona-Rückstellungen, da scheint man ja zumindest in der Kommunikation her ziemlich positiv zu sein von Vereinsseite, dass man am Ende diesen Prozess halt gewinnen wird. So, das heißt, dass man eben dann auf diese Rückstellungen dann letztendlich auch wieder zugreifen können wird.
Ja, das ist für mich das, was es objektiviert. Also wenn wir jetzt alles rechnen, was ich euch genannt habe, dann hat man ein starkes Gefühl. Aber objektiviert wird es dann durch den Ausblick im Jahresabschluss, den wir eben auch alle vorliegen haben. Und da schreibt der Vorstand, dass er plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis für die kommende Saison 24/25. Und es wird dann auch ein bisschen beschrieben, was ist in diesem Ausblick enthalten. Und da werden explizit genannt Engelhardt und Tanaka Transfererlöse. Dazu kommt ja auch Uschino. Wenn ich das alles brutto rechne, wir müssen da immer nur im Kopf behalten, dass diese Spieler Engelhardt und Tanaka mit Ablöse kamen. Also sie stehen nicht mit einer Null in unserer Bilanz. Ich hatte euch ja mal gesagt, dass die meisten Spieler mit Null in unserer Bilanz stehen, wenn sie ablösefrei kommen. Und wenn mit Ablöse stehen sie mit dieser Ablöse, werden über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. Aber man kann grob schätzen, dass wir da ungefähr 6 Millionen brutto starten. Also brutto sage ich, weil was mich ja auch überrascht hat, wie wenig im Jahresüberschuss mit Chorles, Neto und Clara dann doch netto bei uns geblieben ist. Da scheint es schon größere Provisionen zu geben. Deswegen sage ich hier brutto, also um die 6 Millionen. Dann haben wir ein weiteres Fortuna für alle Spiel, das natürlich netto bei uns Geld liegen lassen soll, also im Sinne von Merchandising, Handel. Aber das sehen wir noch nicht ganz so stark, finde ich. Wir sehen Werbesteigerungen, wir sehen Handelssteigerungen, wir sehen aber auch Kostensteigerungen, vor allen Dingen eben im Verwaltungspersonal. Und wenn wir uns das jetzt brutto angucken, das sind nochmal ungefähr 700.000, die wir verlieren für ein weiteres Spiel. Dann werden wir leider die volle 3 Millionen Stadionmiete haben. Die hat sich ja verdoppelt. Wir sehen da, glaube ich, in der aktuellen Periode so, da sehen wir 2,3 Millionen. Und wir werden ja perspektivisch auf die 3 Millionen kommen. Das liegt einfach vermutlich darin, dass das eine jährliche Miete ist. Also wir haben jetzt die halbe Erhöhung. Also sind nochmal 700.000 mehr. Uns fehlen, würde ich schätzen, grob um die 5 Millionen aus dem DFB-Pokal. Also 3,5 sind sicher, die TV-Einnahmen, die wegfallen. Wir haben aber einen positiven Effekt noch, der mir in der Kommunikation auch nicht gut weggekommen ist, nämlich die Mitgliedsbeitragserhöhung. Von 10 Euro bei 32.000 Mitglieder, das sind nochmal 300.000. Wenn ich das jetzt, ist es, denke ich mal, schwer zum Zuhören. Ihr könnt mir glauben, ich habe es in Excel gerechnet, dann sind wir eben bei der ungefähr schwarzen Null fürs kommende Jahr. Aber zur Einordnung bin ich da jetzt nicht euphorisch, dass wir mit, aus meiner Sicht für die Liga, sehr hohen Transferüberschüssen zu einer schwarzen Null kommen. Das finde ich eher, wenn ich das sagen darf, eher bedenklich.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, geht uns nicht noch ein komplett gefülltes Stadion an Einnahmen verloren, dadurch, dass wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir vielleicht nicht wieder ein Relegationsheimspiel haben werden? Oder ist das da schon mit eingepreist?
Nee, das absolut, ist auch ein fairer Gedanke. Also wenn ich das nochmal abstrahieren darf, holistischer, wir haben ja eine Beschreibung auch im Geschäftsbericht und der Pressemitteilung, dass Fortuna für alle nicht die Einnahmen bei den Zuschauern senkt, sondern erhöht. Und das ist, wenn ich jetzt auf den Geschäftsbericht gucke, auch jetzt objektiv richtig. Also wir haben 4 Millionen Steigerungen von den Zuschauereinnahmen, aber wir hatten ja auch beschrieben, dass 3,6 eine Erhöhung der Kosten rund um den Spielbetrieb sind. Also wir sind da bei 300.000, 400.000 Erhöhung. Und es steht auch, ja, es gab ja auch das zusätzliche Relegationsspiel. Das müssten nach meiner Einschätzung eben so im Bereich von 700.000 Euro plus sein. Aber das kann ich jetzt nicht klar rauslesen, aber das ist auch ein Effekt. Aber wir wissen ja nicht, vielleicht kommt er ja nochmal dann mit einem sportlich guten Ende.
Aber das heißt ja, dass halt vor allem eigentlich die Ausgabenseite das ist, was uns jetzt interessieren muss. Und vielleicht kannst du uns da noch mal eine Einordnung geben. Das ist natürlich ganz schwierig. Also wenn du auf diese Bilanz guckst, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, die dir auffallen, was so Ausgabepunkte sind, wo man sagt, also ne, wo du einfach plötzlich irgendwie, wo dir was auffällt, ohne dass man das jetzt bewerten muss, ins eine oder andere, das ist aber ja scheint ein ganz wichtiger Faktor zu sein. Ne?
Ja, also der erste große Punkt, der ja auch sehr stark in den Medien diskutiert wurde und wo es zwischen Stadt und Verein ja auch Irritationen gab, ist die Erhöhung der Stadionmiete. Da lagen wir so bei ca. 1,6, 1,5 Millionen und die steigert sich jetzt auf 3 Millionen. Wir haben in dem letzten Geschäftsabschluss, was ich eben gesagt habe, haben wir nach meiner Einschätzung ungefähr 50% der Erhöhung schon mitgenommen. Also wir schließen ja immer zum Juni ab. Das sind 700.000 beziehungsweise dann 1,5 Millionen, die jährlich reinschlagen. Und das ist so unfassbar viel Geld für uns. Also ich glaube auch, wenn ich das sagen darf, wenn wir über Fortuna-Zahlen diskutieren, dürfen wir nicht vergessen, dass wir nicht Bayern München, Real Madrid sind. Also bei uns ist 1 Million extrem viel Geld. Ist es, das hatten wir ja auch schon mehrfach besprochen, der Personalaufwand. Und das ist ja ein Trend, den wir, wie beschrieben, diskutiert hatten. Und da haben wir eine weitere Verschärfung des Trends, dass mehr Teile vom Personalaufwand in die Verwaltung gehen. Also wir haben jetzt historisch, habe ich es mir nochmal rausgeschrieben, 2018 haben wir 16% in die Verwaltung und sogenannte Sonstige vom Personalaufwand gegeben. Das waren damals 18 Millionen. Und der Personalaufwand in der Verwaltung waren dann 2,8 Millionen. Jetzt sind wir in 2024 und wir geben 8,3 Millionen in der Verwaltung aus, jedes Jahr. Und das sind jetzt nicht mehr nur noch 16% vom ganzen Personalaufwand, sondern 29%. Und diese 8,3 Millionen, das ist eine Steigerung von 1,4 Millionen zum Vorjahr. Und das sind für mich massive Zahlen. Es wird schon erwähnt im Geschäftsbericht, dass wir hier Experten, Expertinnen eingestellt haben, eben für Marketing, Handel, Vertrieb. Das kann ich nachvollziehen. Es wird ja auch immer wieder von die Inflation erwähnt, aber das alles zusammen ist ein extremer Effekt. Und wenn ich das auch sagen darf, ist es ja eine Kostenkomponente, die jedes Jahr kommt. Und wir haben ja hier Fortuna eingestellt, die bestimmt sehr qualifiziert sind, aber es sind keine Spieler, die uns in ein, zwei Jahren verlassen, sondern die kommen jedes Jahr. Also es sind keine Verträge von ein, zwei, drei Jahren und dann geht die Person zum nächsten Verein in der Regel, sondern das ist eine Kostenbasis, die wir uns jetzt nachhaltig geschaffen haben. Auch die Ausgaben für die Lizenzmannschaft, die haben sich auch nochmal erhöht um noch mehr, nämlich um 2,1 Millionen. Hier muss man wahrscheinlich einordnen, dass entsprechend Prämien bezahlt worden sind, zum Beispiel beim DFB-Pokal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den ganzen Effekt von 2 Millionen erklärt. Und was ja wichtig ist, was wir in der letzten Episode schon mal besprochen hatten, wie verhalten wir uns jetzt eigentlich zu anderen Vereinen? Und da hatten wir ja gesagt oder anhand der Zahlen festgestellt, wir sind beim Verwaltungspersonal noch knapp unter dem Schnitt der sogenannten Top 6. Also wir reden hier über die ganz großen Vereine, Hertha, Schalke, HSV, Hannover 96. Und jetzt sind wir tatsächlich über diesem Schnitt. Und das im Verwaltungspersonal. Das sind in Anführungszeichen nur 400.000 pro Jahr, also Ausgaben im Verwaltungsbereich. Aber für mich ist das eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil es sind Vereine, die viel mehr Mitglieder haben. Die haben teilweise Stadien, da muss halt deutlich mehr in Anführungszeichen gearbeitet werden. Und das ist eine schwierige Entwicklung. Vor allen Dingen, was ich halt sehr bedenklich finde, ist, dass diese Entwicklung nicht klar benannt wird. Nicht in der Pressemitteilung, nicht im Vorwort zum Jahresabschluss. Und eine schwierige Entwicklung kann nur gelöst werden, wenn sie benannt wird. Und das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen da.
Vor allem, weil es in diesem Bereich, vielleicht kannst du das irgendwie ein bisschen und ja auch kaum Transparenz gibt. Also bei so einem Spieler-Etat kann man sich das ja irgendwie vorstellen. Da kommt ein Johannesson, der vorher beim FC Kopenhagen gespielt hat, der wird jetzt gut verdienen. Ein Zollis wird gut verdienen, ein Engelhardt wird gut verdient haben. Ja, der ist ein gutes Talent. Der wird die Fortuna auch nicht nur mit der schönen Stadt geworben haben, sondern auch jeweils mit guten Verträgen. Aber in dem anderen Bereich, Verwaltung und Sonstiges, gibt es ja also wie du es schon andeutest, eigentlich gar keine Transparenz, wofür das Geld eingesetzt wird. Zumindest nach außen hin nicht. Also gegenüber dem Aufsichtsrat wird es das natürlich sehr sicher geben müssen, aber es scheint ja so, dass du dir da mehr wünschen würdest, beziehungsweise ist es vielleicht etwas, worauf man halt auch pochen müsste als Mitglied eigentlich.
Das ist absolut meine Meinung und in großen Unternehmen, wo ich jetzt auch arbeite, da gehört es zur gängigen Praxis, dass die Vorstände eben offenlegen, wie viel sie pro Jahr verdienen. Da geht es nicht um eine Neiddiskussion. Das sind ja auch bei uns Vorstandsmitglieder mit einem tollen Lebenslauf, die entsprechend viele Leute kennen, die jetzt auch sehr kreative Ideen hatten, Fortuna neu zu positionieren mit Fortuna für alle. Aber diese Transparenz fehlt mir tatsächlich. Und wir haben ja auch 3 Vorstandsmitglieder. Das ist ja auch überdurchschnittlich im Liga-Vergleich. Und ich denke, unabhängig jetzt von einer Diskussion über Höhe, würde die Transparenz sehr helfen, weil dann können wir auf Basis von Fakten diskutieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt diese 1,4 Millionen im Verwaltungsbereich nur durch Inflation zu erklären sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir anhand von Fakten diskutieren.
Ja, dann wissen wir natürlich aber trotzdem auch, dass es in der zweiten Liga generell sehr, sehr schwer ist, oben mitzuspielen, ohne nicht vielleicht irgendwie auch ein gewisses Risiko zu gehen. Und es wird ja dann auch von Vereinsseite häufig darauf hingewiesen, dass auch andere Vereine stark ins Risiko gehen müssen und dass man da sich als Fortuna Düsseldorf halt eigentlich in guter Gesellschaft findet, wenn man ja halt eben vielleicht irgendwie auch mal auf Transfererlöse angewiesen ist und halt einfach so ein bisschen pokern muss, um halt eben oben mitspielen zu können. Wie sehr würdest du da mitgehen bei dieser These?
Ja, diese These nehme ich auch wahr in den Medien. Da würde ich gerne zum Punkt zurückgehen. Wir sollten sehr stark versuchen, auf Basis von Fakten zu diskutieren. Und das ist hier möglich. Wir haben die DFL-Zahlen und wir können immer prüfen, sind diese Thesen korrekt? Das würde ich mir ehrlicherweise auch von den Düsseldorfer Medien wünschen. Fairerweise sind das in der Regel Sportsexperten. Aber vielleicht, bevor man dann diese These übernimmt als Fakt, könnte man sich da mit den Wirtschaftsexperten austauschen. Weil wenn wir diesen Realitätscheck, nenne ich es jetzt mal, machen und das Eigenkapital vergleichen, da sind wir ja jetzt durch die knapp 600.000, die wir verdient haben, bei 1,4 Millionen. Ich habe jetzt nur die Geschäftszahlen von der DFL, die eben Geschäftsjahr 2023 haben. Dann sind wir da absolut im unteren Drittel immer noch. Also schlechter sind nur Eintracht Braunschweig, Elversberg, Nürnberg. Da würde ich jetzt eine große Wette abschließen, dass die uns überholt haben durch ihre Transfers. Und Schalke. Schalke kann man natürlich immer nennen, dass es denen schlechter geht. Aber das sollte aus meiner Sicht nicht unser Anspruch sein, zu sagen, es gibt 2, 3 Vereine, denen es finanziell noch schlechter geht. Also ich glaube, wir könnten auch mal formulieren, wir wollen uns auch finanziell im oberen Drittel bewegen. Deswegen gefällt mir diese Diskussion, es geht anderen Vereinen noch schlechter nicht. Wenn wir jetzt auf die Verschuldung gucken, dann hat sich da eigentlich kaum was geändert, weil das ist jetzt bei diesem hohen Schuldenniveau, was wir haben, kaum eine Veränderung. Also wir haben immer noch einen Verschuldungsgrad, das ist dann, dass man rechnet, wie viele der Werte sind durch Schulden finanziert. Das sind bei uns immer noch 96,1%. Schlechter hier wiederum die gleichen Vereine jetzt ausgenommen, Braunschweig, Elversberg, Nürnberg und Schalke. Und wie gesagt, Nürnberg wird aus dieser Gruppe rausfliegen. Hertha hat jetzt einen Verlust veröffentlicht, aber wir werden da wahrscheinlich immer noch der dritt- oder viertschlechteste Verein sein 2024. Und was auch auffällig ist, in den letzten Jahren sportlich haben sich durchgesetzt Vereine, die finanziell sehr solide wirtschaften, wie zum Beispiel Heidenheim. Und meine Hypothese ist, wenn man entsprechendes finanzielles ein finanzielles Fundament hat, kann man auch sportlich anders agieren. Wir sind ja alle durch eine emotional schwere Transferphase gegangen. Und die ist ja auch begründet mit unserer finanziellen Lage. Und wenn ich spät auf dem Transfermarkt zuschlagen kann, sind ja auch schon Spieltage gelaufen. Ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, wie stark von heute die finanzielle Situation unseren sportlichen Erfolg beeinflusst.
Auch wenn wir, glaube ich, zeitlich gerade so ein bisschen knapper werden. Du musst sagen, wie es aussieht. Aber ich habe noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist in der veröffentlichten Bilanz. Bei den Schulden, ein sehr hoher Betrag ist relativ bald fällig. Also man hat irgendwie 19 Millionen Schulden. Wenn ich das jetzt korrigiere mich, wenn man das falsch ist, und davon werden 11 Millionen in diesem Jahr oder im laufenden Jahr fällig. Vielleicht erinnere ich mich falsch, aber könntest du da... Ist dir da irgendwas aufgefallen bei der Schuldensituation, neben halt dem Schuldengrad?
Ja, also wir haben einen hohen Betrag, der innerhalb von einem Jahr fällig ist. Da hast du recht. Ich müsste jetzt gleich nochmal nachgucken. Ich habe es mir ehrlicherweise nicht aufgeschrieben. Ich habe es im Kopf, dass das so um die 11 Millionen sind.
Ja.
Was man sieht generell ist, dass die Werte gestiegen sind, aber auch die Schulden gestiegen sind. Woran liegt das vor allen Dingen an den Rückstellungen? Jetzt tauchen wir, glaube ich, sehr stark in so Bilanzdetails an, die jetzt nicht besonders interessant sind für die Zuhörer, vermute ich. Das liegt einfach an diesem Scholes-Transfer, den man, meine Hypothese, mit großem Aufwand noch in den 30.06. geschoben hat. Nämlich, dass man da die Einnahmen und die Ausgaben, wir haben ihn ja vorher nochmal gekauft, in den Rückstellungen gepackt hat. Also die Rückstellungen, die sind um knapp 6 Millionen gestiegen. Okay. Sonst haben wir da ein, zwei, drei Millionen. Die klassischen Verbindlichkeiten sind gestiegen, da hast du auch recht, um 2 Millionen. Also vorher hatten wir 19 Millionen, jetzt sind wir da bei 21 Millionen. Ich würde noch mal prüfen, wie sich das mit dem mit der Fälligkeit verändert hat. Fairerweise haben wir aber hier auch noch nicht das Geld für Chollis bekommen, sondern nur buchhalterisch erfasst, was den Punkt unterstreicht. Und entsprechend sehe ich es dann nicht ganz so kritisch, wenn Verbindlichkeit mit kurzfristiger Fälligkeit sich erhöhen, weil die entsprechend schnell dann auch ausgeglichen werden können.
Ja, okay.
Ja, sehr spannend. Vor allem nochmal deine These, die finanzielle Lage von heute ist möglicherweise ausschlaggebend für die sportliche Lage von übermorgen. Und das ist sicherlich was wir und alle unsere Hörer mal mitnehmen sollten, um da auch ins obere Drittel vorzustoßen.
Es ist ein anderer Wendepunkt, als die RP das meinte mit ihrem Meinungskommentar am Tag nach der Pressemitteilung. Aber das ist natürlich jetzt auch noch alles ins Blaue gesprochen. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Wahrscheinlich viele oder auch nicht.
Ja, also, hast du, David, noch irgendeinen Punkt, den du noch gerne loswerden wolltest, den du jetzt bisher nicht losgeworden bist? Also es wäre natürlich wahrscheinlich irgendwie ganz nett, irgendwie so eine Art Ausblick vielleicht irgendwie noch zu haben, aber ich glaube, das ist natürlich relativ schwer, weil wir unglaublich viel, also wir haben ja eben schon das bisschen, ein paar Sachen angesprochen, die man wirklich, mit denen man wirklich auch rechnen konnte für die Zukunft, und ansonsten ist einfach viel an dieses sportliche Abschneiden ja immer gekoppelt. Da ist ja wirklich dann immer so die Bilanz eines Fußballvereins was ganz Besonderes im Vergleich zu den Bilanzen zu anderen Unternehmen in der Wirtschaft einfach.
Ja, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich allen mitgeben würde. Einer ist, wo ich glaube ich letztes Mal nicht erfolgreich denn war. Also ich würde mich echt freuen, in eine Kommunikation zu kommen, und es gibt wirklich keine Fragen, die keinen Sinn ergeben. Also man kann alles fragen. Und dadurch kann ich auch noch mal was mitnehmen. Letztes Mal gab es ja nur eine Frage, aber die fand ich fantastisch. Da hatte ich ja gesagt, wir starten eigentlich in das Jahr immer mit einem Defizit von 4 bis 5 Millionen gegenüber Vereinen mit Stadion und höheren Zuschauerschnitt, zum Beispiel in HSV. Und da hatte ja ein Zuhörer gesagt, ja, aber du musst bedenken, dass der HSV auch entsprechend einen Kredit hat, der dagegen läuft. Das ist jetzt nicht ein großer Effekt, aber das ist ein Effekt, den muss man dagegen stellen. Also es war ein richtig klasse Kommentar, habe ich mich sehr drüber gefreut. Und so sollten wir, glaube ich, alle kommunizieren, weil ich bin ja nicht intelligenter als der Schnitt der Zuhörer und ich nehme immer was mit bei jeder Frage und kann das dann auch vielleicht nochmal besser zusammenfassen, wie jetzt bei dieser Zinsfrage. Also ich glaube, wir sollten uns überhaupt nicht abhalten lassen von Sachen wie sowas darf man nicht fragen oder das macht überhaupt gar keinen Sinn, wie, um jetzt zum dritten Mal drauf zu kommen, bei dieser Chollis-Frage. Also es war eine richtig gute Frage, falls derjenige zuhört. Dann großes Anliegen von mir, wir sollten eine bessere Kommunikation im Verein haben. Also da bin ich, um es hart zu sagen, nicht zufrieden mit. Wir haben die Abfolge diskutiert, die Pressemitteilung, das Vorwort im Jahresbericht, das sehe ich sehr kritisch. Man kann diesen Kurs zu 100% verteidigen, aber wir haben das Recht als Mitglieder, da Transparenz zu bekommen. Und da kann aus meiner Sicht noch deutlich was verbessert werden. Dann würde ich mich freuen, wenn wir eine offene Diskussion haben. Wollen wir diesen Verein haben, der auf einen Transferüberschuss von über 5 Millionen pro Jahr angewiesen ist oder aufsteigt? Weil ich denke, dass es realistisch ist, dass wir mit diesem Kurs nur noch ein bis zwei Saisons fahren können. Weil wir haben eben einen begrenzten Kader und begrenzt Spieler, die uns einen Transferüberschuss erlauben. Also ich würde mich sehr freuen, diese Strategie einfach zu diskutieren. Wollen wir das alle als Mitglieder? Weil wenn wir das nicht schaffen, in 2 bis 3 Jahren aufzusteigen, eher in 2, dann vermute ich, kommt es zu extremen Einschnitten für den Verein, auch für die einfachen Mitarbeiter. Dann der dritte Punkt, würde ich mich freuen, wenn wir dieses Thema Kostensteigerung diskutieren würden. Vor allen Dingen sehe ich es als nicht transparent dargestellt und dann sollten wir vielleicht über Gegenmaßnahmen nachdenken. Und eine Gegenmaßnahme ist für mich Transparenz. Durch Transparenz werden wir in eine Diskussion kommen und über Verbesserungen nachdenken. Eine wäre, mit Gehaltsobergrenzen zu arbeiten, wie es der HSV erfolgreich gemacht hat in der Vergangenheit und jetzt extrem solide dasteht, obwohl er eben Jahre nicht aufgestiegen ist. Und dann würde ich mich freuen als letzten Punkt, wenn wir eine nachhaltige Vision haben, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im finanziellen Bereich, weil das verknüpft sich mit dieser Frage 5 Millionen Transferüberschuss pro Jahr. Meine persönliche Meinung ist, dass das nicht nachhaltig ist und ich würde mich freuen, wenn wir dahingegen diskutieren können, wie wir uns nachhaltiger und besser aufstellen können, weil Vereine, die nachhaltig finanziell aufgestellt sind, auch bestes Beispiel SC Freiburg, die haben über Jahre nicht nur finanziellen Erfolg, sondern sportlichen Erfolg. Also es ist nicht etwas, was wir für einen Bericht machen, den die meisten nicht spannend finden, sondern es zahlt immer auf den sportlichen Erfolg ein. Und mir geht es auch, zu guter Letzt geht es mir einfach nur um sportlichen Erfolg.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Nach diesem Wochenende auch, wo man 1-1 gespielt hat.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Genau, vielen, vielen Dank dir, David, dass du dir wieder Zeit genommen hast und uns hier viel erklärt hast. Und ich finde das auch wirklich super, dass du das anbietest, dass wir Fortuna irgendwie versuchen müssen, mehr in so einen Dialog zu kommen. Und vielleicht bekommen wir das ja irgendwie auch hin. Und hoffe sehr, diese Folge hat vielleicht ein kleines bisschen dazu beitragen können. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank dafür.
Absolut.
Danke euch. Freue mich immer.
Tschüss an die Hörerinnen.
Bis zum nächsten Mal dann.
Genau, es gibt den nächsten Finanzbericht. Wartet unter
euch. Danke.
Ja, danke.
Ciao. Tschüss.